Ich grüße jedem ganz herzlich an diesem Abend. Jetzt so nach zwei Bibelstunden, denen wir nicht dabei waren, jetzt einzusteigen, fühlte ich mich ein bisschen wie ein Fremdling. Aber die gute Möglichkeit gibt es ja, das nachzuhören. Es wird ja aufgenommen und man kann das auch nachhören. Und somit bin ich doch auch mit allen verbunden gewesen durch dieses Nachhören. Letzter Abschnitt war ja ein sehr ermutigender Abschnitt zum Gebet. Und so ist es gut, dass wir immer wieder von die Dinge vom Reich Gottes, und Gebet ist auch eins davon, immer wieder neu hören, lernen, uns ermutigen. Heute ist in unserem Abschnitt nur noch der Gruß von Paulus an und so seine Segensworte, mit denen er den Brief abschließt. Das sind die Verse 21 bis 24, die werden wir dann gemeinsam betrachten. Aber es gibt eine gute Gelegenheit, denke ich, dass wir den Brief noch einmal so streifen. Was waren die Absichten von Apostel Paulus? Wie geht uns das selber mit dem Epheserbrief und dann die abschließenden Worte? Dafür wollen wir jetzt beten und so lade ich alle zum Gebet ein, aufzustehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, auch jetzt bitten wir um diese Stunde der Erbauung, dass wir von den Dingen des Reiches Gottes, vom Glauben und alles, was mit dem Wort Gottes, mit dem ewigen Leben zu tun hat, dass es in unser Herzen kommt. Danke, dass du das so vorgesehen hast, dass wir als Menschen immer wieder neu auch diese Dinge lernen dürfen, dass diese Erfahrung auch uns gegeben ist, auch in der Gemeinschaft. Du hast jedem durch den Tag geleitet. Du hast deinen Kindern den Heiligen Geist geschenkt. Und in diesem gemeinsamen Erbauen, Betrachten deines Wortes, da wollen wir uns auch jetzt vertiefen. Wir bitten, dass du hier mitten unter uns bist, nach deiner Verheißung. Und sagen dir noch einmal Danke füreinander, für die Bereicherung der Gemeinschaft und für dein lebendiges Wort. Amen. Ja, so sollen wir noch die Möglichkeit haben, auch persönlich uns mitzuteilen, auszutauschen. Aber wir steigen jetzt mal zusammen ein, fangen mit der Lage dieser Stadt an, Ephesus, mit dem Weg von Apostel Paulus zu dieser Gemeinde. Er hat ja diesen Brief geschrieben. Und ich glaube, es ging den Gläubigen damals so auch wie uns heute. Die haben den einmal in der Gemeinde gelesen, aber auch nicht alle behalten. Und nicht alles schon gewusst. Sie mussten das immer wieder neu lesen. Auch wir lesen deswegen das Wort Gottes immer wieder neu. Und das wird uns immer wieder neu aufgetan und uns wird die Richtung gegeben, so das Licht gegeben. Der Apostel Paulus hat ja drei Reisen gemacht, die wir nennen, die er unternommen hat. Aber ich glaube, man kann auch sagen, dass er vier Reisen gemacht hat. Die vierte war nur als Gefangener. Und dann hat er aber auch eine Missionsarbeit gemacht damit. Wir wissen, das Schiff kam in Sturm. Er übernahm das Kommando da praktisch. Hat da wieder Menschen ermutigt, weil er ein Mensch war, der Gott vertraute und sagen konnte, ich weiß, dass wir alle gerettet werden. Das hat den anderen Mut gemacht. Und dann kam er nach Rom und saß da im Gefängnis und hat da gepredigt, so wie wir der Apostelgeschichte abschließt, ungehindert. Durfte er Menschen aufnehmen und aus dieser Gefangenschaft stammen auch diese Briefe. Aber zu der Stadt Ephesus hat er, ja, jetzt muss ich selber gucken, es ist alles sehr klein, ich glaube, da muss es sein. Da hat er bei der zweiten Missionsreise nur einmal reingeschaut, hat in der Synagoge Jesus bekannt, die Menschen haben ihm auch gebeten damals, ob er noch nicht länger bleibt, er ist dann aber hat das dann aber verweigert, ist gesagt, ich muss jetzt weiterreisen. Und bei der dritten Reise, dann hat er dann doch sich viel Zeit genommen, von dann noch einmal weitergereist. Auf der Rückreise ist er dann nicht mehr zu der Gemeinde gegangen, dann nur noch einmal die Ältesten gerufen. Aber so war das schon eine sehr tiefe Bindung zu der Gemeinde. Und deswegen ist das gerade eins von den Besonderheiten dieses Briefes, haben wir am Anfang gesagt, dass er da so über Jahre ist. Und bei seinem abschließenden Wort, das, was wir heute lesen, übergibt er keine persönliche Größe. Das ist das Besondere hier daran. Das ist ja in anderen Briefen für Paulus eigentlich schon üblich, dass er einige Menschen mit Namen nennt, sie persönlich grüßt, sich nach einigen Menschen erkundigt. Das ist hier nicht. Deswegen sagt man immer, wenn wir das mal irgendwo lesen, der Epheserbrief ist ein unpersönlicher Brief. Das ist damit gemeint. Er schließt ihn ab, ohne dass er Menschen mit Namen erwähnt, obwohl er da in der Gemeinde viele gekannt hat. Aber er ist deswegen nicht unpersönlich im Sinne von, dass er uns nicht anspricht. Aber das ist mehr damit gemeint. Vielleicht noch ein paar Besonderheiten. Das waren ja alles Gefangenschaftsbriefe. Epheserbrief, Kolosserbrief, Philemon, Philipperbrief, die zwei Timotheusbriefe. Und wir können schon sagen, dass das sehr stark bei Paulus rauskommt, gerade einer aus dem Gefängnis, sehr viel von Freiheit spricht. Nicht, dass er seine Lage beklagt, sondern er sagt, diese Mauern können mich nicht festhalten. Mein Geist ist frei. Der ist nicht gebunden. Dem kann man nicht festhalten. Der ist frei in Jesus. Und dass gerade so die Bedürfnisse, die sind in Jesus verborgen oder werden in Jesus gestillt, das kommt sehr stark in den Gefangenschaftsbriefen immer wieder zum Tragen. Noch eine andere Besonderheit vielleicht, dass gerade dieser Brief auch wieder im Unterschied zu einigen anderen jetzt kein Problem behandelt. Es geht nur um die sozusagen reine christliche Reife. Der Ruf und der Anlass ist die gläubigen Menschen, in diese Segnungen Gottes durch Jesus Christus hineinzuführen und aus diesem Verständnis von der hohen Berufung dann auch so entsprechend zu wandeln. Aber er behandelt hier nicht so wie vielleicht im Galaterbrief oder im Kolosserbrief. Korintherbriefe waren direkte Anlässe, die mit Problemen verbunden waren. Das ist auch nicht schlecht. Wir danken dir auch für diese Probleme, die hatten. Dadurch erfahren wir mehr aus dem Leben von den Problemen dieser Menschen. Auch wenn wir Probleme haben, ist jetzt nichts, was nicht sein darf. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will aber sagen, dass dieser Brief so irgendwo ein Abglanz ist von dem, glaube ich, was im Hebräerbrief steht, dass der Apostel Paulus auch im Kapitel 6 auf einmal sagt, es wäre eigentlich schön, wenn wir die anfänglichen Dinge mal sein lassen würden. Er meint damit nicht, dass die unwichtig sind. So verstehe ich das. Er will damit sagen, die müssen irgendwann mal fest sein bei uns, selbstverständlich sein und nicht immer wieder diese grundlegenden Dinge, in denen sich bewegen, da bleiben. Er sagt, lass uns mal die Dinge auch weiterschauen. Und erwähnt ja dann im Hebräerbrief solche Sachen wie die Anfänge in Christus oder des Christus. Ja, man kann sich viel wahrscheinlich mit den Geschlechtsregister und mit dem Ganzen vertiefen und dann noch mehr vertiefen und da stehen bleiben. Und erwähnt dann noch viele andere Dinge. Wie er sagt, die Buße von den toten Werken, da soll man auch nicht immer nur stehen bleiben. Man soll auch mal andere Wahrheiten der Bibel sich von dem Heiligen Geist vor Augen führen lassen. Vom Glauben an Gott, von Waschungen, von Handauflegung, von der Auferstehung der Toten. Alles wichtige Fragen. Die werden wir auch immer wieder behandeln. Aber hier scheint mir so, ist so eine Gelegenheit für ihn. Jetzt ist nicht ein direktes Problem da. Und er bringt die christliche Gemeinde zu dieser Reife in Jesus, zu den großen Segnungen. Und das sind ja so unsere ersten drei Kapitel, die darüber sprechen. Und sagt das dann nochmal im Kapitel 4, dass wir doch alle hingelangen könnten zu der vollen Reife eines Mannes in Christus. Und dieser Brief gibt uns schon einen gewaltigen Anstoß dafür, eine Richtung, was so wichtig ist. Der Brief zeigt uns, was unsere eigentlichen Segnungen sind, wo wir sie finden und woher sie kommen. So, wenn wir das jetzt so mit diesem Wort sagen, hier offenbart sich irgendwie das Herz Gottes ganz besonders. Die ganze Abhandlung im Römerbrief, die ist ja so, dass, ich glaube, uns fällt sofort dieser Gedanke ein, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, da geht das von der Not des Menschen aus. Da wird das auch erklärt, dass der Mensch so in eine Sackgasse ist, in der Not ist, dass er Erlösung braucht. Das ist auch eine wichtige Wahrheit. Ist alles auch, was wir für das Verständnis des Evangeliums unbedingt brauchen. Aber hier im Epheserbrief beleuchtet er das einfach von der anderen Seite. So haben wir das am Anfang gesagt. Und ich glaube, jetzt rückblickend können wir das so bestätigen. Er beleuchtet das hier jetzt nicht von der Not des Menschen, sondern von dem Herz Gottes. Dass Gott unabhängig davon, dass wir hier unsere Not schildern, sagt, ich habe beschlossen, den Menschen meine Gnade Segen zu geben in Jesus Christus. Ein überreichen Segen, der in den himmlischen Örtern verborgen ist oder aufbewahrt wird, dem klaut man nicht, den tastet man nicht an. Da ist Gott selber, der das entscheidet. Ich kann das vielleicht mit einem Beispiel verdeutlichen. Ich glaube, ich habe das am ersten Abend erzählt. Wenn ein Waisenkind hat irgendwo was gestohlen, hat irgendwo eine Schuld. Keiner kann das für ihn aufbringen. Er hat es selber nicht. Keiner will das aufbringen. Irgendein reicher Mann sieht diese Not, sonst wird der Junge jetzt vielleicht irgendwo versperrt oder wird seine ganze Laufbahn noch mehr gebrochen. Der erbarmt sich und aus dieser Not dieses Jungen bezahlt er diese Unkosten. Dann ist das aus der Not dieses Menschen gehandelt. Wenn aber jetzt der gleiche Mensch sagt, diesen Jungen, den will ich adaptieren. Ich mache ihn zu meinem Sohn. Und er verhelft ihm zu Ehre, zu Einfluss, zu Vermögen, das er selber hat und ihm vererbt. Dann schenkt er das alles aus einem großen Herzen. Das ist nicht mehr Not. Das ist viel mehr, als die Not ist. Und so beten ja wir auch oft mit den Worten von Paulus. Der gibt uns über Bitten und Verstehen. Das ist wahrscheinlich auch oft das gemeint. Das Herz Gottes. Wenn wir das mit den Gedanken nochmal so, es ist jetzt nicht meine Formulierung, aber ich fand die sehr gut. Alles in diesem Brief geht von Gott aus, von seinen Gedanken und von seinen Ratschlüssen. Was der Mensch nötig hat oder nötig haben wollte, bleibt weniger in Betracht. Sind wir damit zufrieden, dass es so ist? Als ob der Mensch gar nicht so gefragt wird, was fehlt dir? Was brauchst du? Sondern Gott geht hier von seinem großen Herzen aus und überschüttet den Menschen mit Segnungen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt Kapitel 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zu Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das große Herz Gottes überschüttet sündige Menschen mit Gnade oder macht ihnen den Weg für die Gnade offen. Und viel mehr, als wir uns wahrscheinlich erbitten und erbeten und verstehen können. So, und wenn jemand jetzt das nachhinein auch brauchen will für sich und sagen will, wenn ich Weisung brauche für mein praktisches Handeln, dann soll ich Kapitel 4 bis 6 lesen. Da sind 35 Worte, wo es heißt, tu, du sollst, mach. In den Kapitel 1 und 3 ist nicht eins. Da wird Gottes Herz dargestellt, was er uns Menschen wie das sich öffnet für dich und mich. Aber wir haben hier alles in diesem Brief. Und wenn wir jetzt uns bestehlen wollen, dann werden wir nur da lesen oder nur da lesen. Wenn wir den Umfang nehmen, dann haben wir alles. Dann sind wir nicht einseitig, dann bestehlen wir uns nicht. Wir haben hier diese zwei großartigen Gebete. Und es hilft immer wieder, wenn wir Gebete in der Bibel lesen. Gerade wenn jemand sagt, ich will lernen beten. Wie soll ich beten? Endlich mal fehlen mir die Worte. Dann hilft das, wenn wir die Gebete der Bibel lesen, dann sind das Worte des Heiligen Geistes. Und wir können dadurch lernen zu beten, unser Herz dafür zu öffnen. 7-mal kommt das Wort Wandel vor. Das ist immer im Zusammenhang mit den gegebenen Segnungen und dieser großen Berufung, die in dem Gleichgewicht. Ja, in diesem Gleichgewicht vielleicht sogar getrieben wird, dass man den immer wieder auch miteinander auslotet. Das ist der Text für heute, aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in einem Austausch, Geschwister, als Zeugnis, es muss nicht jetzt unbedingt von der Bibelstunde sein, einfach mit den Texten des Epheserbriefs, was haben wir da für Erfahrung mit, vielleicht ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Text. Wir können jetzt in der Bibel blättern und sagen, dieses Wort lese ich, das muss man gar nicht unbedingt auswendig kennen. Dass wir einen Austausch haben, dass wir uns gegenseitig auch dadurch erbauen, dass wir vom Inhalt dieses Briefes einfach berichten, wie das in unserem Leben wirkt. Dazu nehmen wir jetzt uns erstmal Zeit und dann kommen wir zu dem Abschluss des Briefes.
Ich möchte kurz auch einen Gedanken erwähnen, der mich doch immer wieder begleitet, wenn ich an den Epheserbrief denke, auch jetzt an die vergangenen Monate, wo wir die Bibelarbeit gemacht haben, gerade aus den ersten Kapiteln. Es gibt sehr viele Dinge, wie wir schon gehört haben, aber ein Gedanke, der mich immer wieder wirklich sehr packt innerlich, diese Aussagen, die wir in Kapitel 1 und 2 sehr stark finden, in Christus, in ihm, so dieses alles, was ich habe, alles, was ich bin, habe ich nicht, weil ich so ein toller Alex bin, weil ich nicht so ein toller Mensch bin, sondern weil Christus das mir geschenkt hat und weil durch ihn ich so gemacht bin, wie ich bin. Und das ist so ein Geschenk und das ist so ein etwas Besonderes, wenn man das so liest und dieses einfach sich vor Augen führt, alles, selbst das Leben, die Werke, sind so viele Dinge, in denen ich wandle, alles ist durch Christus gegeben worden, in ihm. Und das ist ein befreiender Gedanke und ein Vorrechtsgedanke, dazu zu gehören als Kind Gottes zu ihm. Und das ist das, was mich persönlich auch an dem Epheserbrief sehr ermutigt und immer wieder daran denken lässt.
Danke. In ihm lenkt von uns weg und zu Christus hin. Bitte, noch Gedanken.
Auch aus Kapitel 1, Vers 15 und 16 möchte ich nochmal lesen. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken, in meinem Gebeten euch zu gedenken. Immer wieder, wenn ich diese Worte lese, spornen mir die an, mehr zu beten und ermutigt mich immer wieder, auch für andere zu beten und im Gebet vor dem Herrn zu stehen.
Ja, das kommt ja uns auch im Glaubensleben, auch wenn man lange gläubig ist, dass die Sachen dann auf einmal eine neue Grundlage brauchen, dass wir dann auf einmal nicht zufrieden sind mit dem, dass wir sagen, ich tue immer das Gleiche, was mache ich hier eigentlich? Und dann kommen wir zurück zum Wort und dann lesen wir das, dass das genauso ist und dass es richtig ist. Und dann bekommt das, was wir dachten, ist vielleicht schon Routine, neues Leben, weil es vom Worte Gottes uns so gestärkt, ermutigt, entgegenhaucht. So wie Jakob sagt, dann lese ich das und weiß, das will ich immer wieder neu machen. Das spornt mich an dazu.
Wir haben in der Jugend auch den Epheserbrief durchgenommen, während unseren BKs. Und da ist mir jetzt eingefallen aus Kapitel 6, da wird von dem Verhältnis von Sklaven und Herren gesprochen. Und dann, das war für mich irgendwie so eine Ermutigung und so ein Ansporn, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. Trotzdem steht da, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Und ja, dann musste ich das zu mir so ernsthaft sagen, dass ich das auch so machen soll.
Schönen Dank. Ja, die praktischen Lebensbereiche, Markus jetzt angeführt hat, wie gesagt, die kommen aus Kapitel 4 bis 6. Ja, Jakob kommt hier durch. Ja, ja.
Ja, ich wollte sie mitteilen, weil hier in diesem Brief ist auch geschrieben von der Waffenrüstung Gottes. Mhm. Ja, und wenn man in Anfechtungen, Versuchungen ist, dann ist allein das Wort Gottes unser Tröstend, unsere Zuflucht. Ja. Der Geist Gottes tröstet und unterhält uns.
Ja, ein ganz klares Zeugnis vom geistlichen Kampf, dass wir wissen, das Wort Gottes hat mehr als nur Worte, bitte.
Ja, ich wollte, was mir sehr wichtig wurde und nochmal wieder erfrischt hat, das ist das, dass wir als Familie wieder zusammengehören, aber auch die Herausforderungen, die Aufgaben, die wir haben zu leben, sind ja sehr vielfältig und sehr, sehr schwer zu erfüllen, wenn wir ohne Gott. Hier sind wir echt angewiesen auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und das betont er gerade im sechsten Kapitel. Da sagt er, worin werdet ihr versucht werden? Der Versucher wird euch immer wieder anfechten, da die Gerechtigkeit zu rauben, die Heilsgewissheit zu rauben oder die Wahrheit. Das sind ja alles Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Die wird euch immer wieder rauben wollen. Oder er wird euch Angst machen, ein Zeugnis zu geben. Mhm. Seid bereit, sagt er, die Schuhe zu tragen. Bereit, ein Zeugnis zu sein, das Evangelium zu verbreiten. Oder zu beten, diese Ängste. Und das ist mir neu wichtig geworden. Ohne diese Eigenschaften können wir nicht Christ sein. Und wir können uns auch die nicht aneignen, wenn wir das ganze Thema nicht in Acht nehmen. Da sagt er erstmal, die Aufgabe als Familie, als die Aufgabe in dem Bereich der Arbeit, das sollen wir alles in Acht nehmen. Und wenn wir das erfüllen, dann zu allerletzt, vergisst nicht, zieht die Waffenrüstung an, schützt euch mit Gottes Kraft, aber nicht auf unser Selbst. Wir sollen in Gottes Kraft leben, aber auch in Gottes Kraft uns schützen lassen.
Ja, dass diese Waffenrüstung Gottes auch gleichzeitig Eigenschaften Gottes sind. Oder wie Jakob sagt, das sind ja Eigenschaften von unserem Herrn Jesus. Die in ihm sich bekleiden. Ja, bitte sind noch Zeugnisse. Wir wollen dann auch dafür danken und ins Gebet gehen. Ich will auch noch aus Kapitel 4 so diese ganz praktische Anweisung habe ich mir mal umrahmt, unterstrichen. Hervorheben jetzt auch als ein doch zum Gemeindeleben gehörender Kampf. Das heißt, wie überwinden wir Unterschiede? Und da ist ja der Einstieg von den ganz praktischen Sachen in Kapitel 4. Und dann sagt der Apostel Paulus, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Ich habe mir das so unterstrichen, dass ich gesagt habe, das will ich mir merken. Unterschiede werden nicht überwunden dadurch, dass ich dem anderen beweise, dass ich recht habe und dass wir hier die Wahrheit bestimmen, sondern erstmal beginnt das alles mit der Haltung zueinander. Wie begegne ich meinem Bruder, der anders ist? Kann ich das in Sanftmut und in Demut tun? Und kann ich das auch noch immer ertragen aus Liebe, dass es auch anders bleibt? Dass ich diese Unterschiede gar nicht überwinden kann. Es ist ein ganz anderer Zugang als der logische Weg des menschlichen Denkens. Deswegen ist mir das immer wieder doch auch eine wichtige Erfahrung, dass wir einander begegnen, Geschwister. Denn das geschieht nur in der Begegnung, dass ich das sagen kann. Ich übe mich hier in der Demut, in Sanftmut und in der Liebe. Das ist mir das Gleichnis von Jesus, das ja mal so einen praktischen Unterricht den Menschen gegeben hat, als die Frau, die in der Stadt bekannt war als Sünderin, in das Haus kam. Ich kenne die Umstände nicht, wie das überhaupt damals geregelt wurde, ob da jeder rein konnte. Aber sie kam da rein, als Jesus da mit dem Pharisäer zu Tisch lag. Der hatte ihn eingeladen. Und wahrscheinlich war er doch nicht wirklich sehr freundlich zu Jesus. Denn er hat da an dem Abend, als das geschieht, als diese Frau Jesus salbt, mit ihren weint, mit ihren Haaren seine Füße trocknet, dann beschließt er in seinem Herzen, dass es doch nicht ein Prophet Gottes ist. Wahrscheinlich war er noch so der Zweifler. Und dann sagt Jesus zu ihm, Simon, du siehst jetzt nur eins bei dieser Frau. Du weißt ihr Leben da auf der Straße. Und daran allein denkst du jetzt. Du weißt, wer sie ist. Aber ich will dir noch was zeigen, woran du noch gar nicht gedacht hast. Ich kam bei dir rein. Du warst nicht so höflich und hast mir die Hände nicht gewaschen. Gab es mir kein Wasser. Die hat's getan. Offene Augen zu haben und mal ein bisschen mehr zu sehen, als nur das, was ich schon immer wusste von ihm oder von ihr und schon immer dachte, das nur noch bestätigen, sondern Demut und Sanftmut und der Liebe ertragend öffnet uns das Auge erstmal für den Bruder und Schwester und dann für die Sache. Das ist, was ich mir mal früher unterstrichen habe, So überwinden wir das, was uns trennt. Schwester, wir wollen jetzt noch kurz den Abschluss des Briefes uns doch annehmen. Die Worte, die Paulus hier wählt, nochmal lesen und dann eine Gebetsgemeinschaft auch haben. Und da, denke ich, werden wir noch viel mehr erwähnen, als wir uns wagen, hier in der Öffentlichkeit im Mikrofon zu sagen. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung. Damit ihr aber wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Ja, wie das schon am Eingangs erwähnte, der Apostel Paulus hat hier keine persönlichen Namen erwähnt. Das, was er in einigen anderen Briefen tut, das lässt er hier aus. Aber wir sehen, dass dieses Fürbittende, was wir vorher in der Bibelstunde hatten, dieser Ruf, diese Bitte um Gebet von Paulus, dass er sagt, bitte betet für mich. Hier vervollständigt sich das. Hier wird wahrscheinlich das, was Tychikus erzählt, dieses Gebet noch einmal vervollständigen. Er wird erzählen, wie es da ist, was die konkreten Anliegen sind, was er hier im Brief nicht erwähnt, aber das wird er mündlich erzählen. Und dann werden sie noch vollständiger dafür beten können. Er nennt dem Tychikus hier einen geliebten Bruder und Diener im Herrn. Ich will das hier jetzt auf alle anwenden, liebe Brüder und Schwestern, ganz bewusst, dass Diener nicht nur Diakone und Ältesten sind und Sänger und Regenten, sondern dass Diener gläubige Menschen sind. Ein Mensch, der Jesus nachfolgt, der das bezeugen kann, dass er Jesus nachfolgt, ist in seiner Nachfolge ein Diener. So sagt Jesus das in Johannes 12, 26. Ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, obwohl es wäre interessant, dieses Wort einfach mal tiefer zu studieren, weil das wird das gleiche Wort gebraucht, das wir für Diakonen brauchen als Amt, für Dienen an sich, auch wenn Menschen einander was Gutes tun oder Mantel reichen oder was auch immer. Dienen. Es wird bestimmte Aufgabenbereiche beschrieben damit. Aber hier sagt Jesus in Kapitel 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater, mein Vater ihn ehren. Weil es, finde ich, schon schmerzlich und auch wirklich, das betrübt mich im Herzen, wenn jemand jetzt sagen muss, ich war nur Hausfrau, Ich war bei den Kindern und mein Mann war ein Diener. Das ist nicht richtig. Wer Jesus nachfolgt, dient ihm. Da und mit der Gabe, die er eben bekommen hat. Und das ist hier jetzt vom Wort her auch nicht zu erfassen, was das jetzt wirklich mit sich hat und alles aussagen will. Ist das jetzt ein persönliches Zeugnis, dass er treu war, dass er sein Leben dem Zeugnis von Jesus geweiht hatte, oder dass er noch ein bestimmtes Amt hatte, oder dass er Paulus gerade sehr behilflich war in seiner Arbeit. Das kann hier vieles bedeuten. Aber Tychikus wird auch in den einigen anderen Schriften oder Briefen erwähnt, insgesamt, glaube ich, 7 Mal im Neuen Testament und meistens immer als Überbringer der Botschaft. Dem Paulus das anvertraut, jetzt nimmt er 3 Briefe mit, Kolosserbrief, Epheserbrief, und geht zusammen mit dem Onesimus, mit dem Philemonbrief. Und der Onesimus war ja dabei, war der entlaufene Sklave, und der sollte jetzt auch dieser Brief zu dem Herrn, dieses Onesimus, gebracht werden. Aber Tychikus kommt zu Paulus überhaupt in dieses Team auf der 3. Missionsreise erstmal, und so wird er auch als Überbringer der Botschaft sehr oft erwähnt. Und vielleicht ist das auch hier mit Diener gemeint. Und er ist ein geliebter Bruder. Das ist auch eine gute Bezeichnung. Wollen wir einander so nennen? Geliebte Schwester? Geliebter Bruder? Sollten wir eigentlich, von der Stellung her, Geschwister, gar nicht von den Verdiensten her, sondern von der Stellung her, Brüder und Schwestern sind wir, weil wir einen Herrn haben. Das ist die Grundlage, warum Christen sich dieses, was in der Familie ist, das ist ja was Geschwisterliches, Brüder und Schwester, weil sie gemeinsam Eltern haben. Und wir haben einen Vater im Himmel, und das macht uns zu Geschwistern. Deswegen kennen wir immer das Brauchen untereinander. Und er ist ein geliebter Bruder, so ein treuer Diener. Dieses Zeugnis gibt Paulus ihm hier. Vers 22, glaube ich, ist nur noch mal eine Wiederholung. Und wir merken, der Unterschied ist nur in dem, dass er hier einmal sagt, ich sende Tychikus, der wird alles mitteilen, wie es mir geht. Und hier in Vers 22 nimmt er die andere auch rein und sagt, deswegen habe ich ihm gesandt, damit ihr erfährt, wie es uns geht. Also das heißt, das ganze Team wird noch einmal erwähnt, er wird nicht nur von mir berichten, sondern auch von den anderen. Dann kommt der Segenswunsch, Friede den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, der Friede ist bei Paulus auch in seinen abschließenden Worten, sowie auch die Gnade, immer dabei. Und es wird ja auch sehr stark im Römerbrief erwähnt, so haben wir Frieden mit Gott. Dieser Friede ist das, was uns vielleicht in der Seelsorge etliche Mal noch viel tiefer in diese Thematik reinbringt, als wir das allgemein vielleicht empfinden. Aber wenn jemand mal eine Zeit gehabt hat in seinem Leben, wo er mit der Führung Gottes, mit seiner Weisung im Leben tief in seinem Herzen gehadert hat und das nicht annehmen konnte. Und wenn das dann zum Durchbruch kommt und da der Friede entsteht, oh, da wissen wir, was das ist, wie sich das anfühlt, wie das zu schmecken ist, was dieser Friede bedeutet. Denn zwischen Gott und Mensch ist Jesus der Friede. Er hat ihm ausgemacht, er hat ihm ausgekämpft, er hat für diesen Frieden bezahlt. Der Text hier wird wahrscheinlich in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich lesbar sein. Die Jesus Christus lieb haben in Unvergänglichkeit, steht in der Elberfelder Übersetzung. Ist bei Luther, weiß ich das nicht wieder, auch so, in Unvergänglichkeit. Und so merkt man das, wenn man, was eine Übersetzung tun kann, so wie Schlachter das übersetzt hat, hat das schon einen Auslegungscharakter, finde ich. Hier wird das schon geklärt, wie es gemeint sein kann. Das heißt, die Liebe eines Christen zu Jesus hat auch einen unvergänglichen Charakter. Das ist nicht nur kurz momentweise, sondern das hat etwas Beständiges an sich. Wenn man das aber so liest, Liebhaben in Unvergänglichkeit, dann glaube ich, hilft mir das, wenn ich einen Teil weglasse und die Gnade sei mit allen in Unvergänglichkeit. Da kann ich das auch so lesen. Dann verstehe ich das so, dass mehr dieses, dass Gottes Gnade so unvergänglich ist. Das wird er dann mehr hervorgehoben. Bei dieser Leseart wird die Beständigkeit der Liebe der Kinder Gottes zu ihrem Herrn hervorgehoben. Man sagt, es ist textlich nicht möglich festzulegen, wie es ganz genau gemeint ist. Ist auch nicht so entscheidend. Es ist schwerpunktmäßig ist die Gnade hier und so endet ja auch jeder praktisch Schlusswort, jedes Schlusswort, jeder Gruß von Paulus, der endet so mit diesen Worten der Gnade und dieser Zuspruch, Geschwister, den brauchen wir auch immer wieder. Ich glaube, aus unserem Sprachgebrauch ist das verschwunden. Wir sagen zueinander nicht oft, ich wünsche dir Gnade. Ich weiß nicht, wo das verloren gegangen ist, aber es ist in unserem Sprachgebrauch nicht so üblich. Ich merke aber, dass bei Paulus das nicht im Gruß, nicht im Abschiedswort fehlt. Das ist immer, was er seinen Geschwistern wünscht. Und so beginnt er diesen Brief mit Gnade und Friede und endet ihm auch so. Ich will hier noch eins einblenden von aus dem Kommentar zum Neuen Testament von William MacDonald. Es gibt wohl keine Schrift im Buch Gottes, die so majestätisch und wunderbar ist. Es geht jetzt um den Epheserbrief. Deshalb ist das unmöglich für jeden Menschen, auch wenn er ein Bote Gottes ist, diesem Buch gerecht zu werden. Ich hoffe, dass wir von ihm angezogen werden, einfach um Lehren zu unserer Heiligung zu finden. Lehren, durch die wir zu einem edleren und höheren Leben als bisher geführt werden und durch die wir in der Lage versetzt werden, Gott zu verherrlichen. Wir wollen mit einem Gebet, mit dieser Verherrlichung abschließen. Lass uns dazu aufstehen.